Ja, doch. Schön, dass Sie uns mal besuchen.
Ich freue mich auch. Warte schon seit Monaten darauf, dass mich mal jemand behandelt.
Herr Spaßvogel, Sie sind doch Kassenpatient, oder?
Jetzt werden Sie mal nicht privat.
Ja. Belzig, der Mann kommt aus Nordrhein-Westfalen.
Ja. Ja, na und? Für was ist das der Grund? Aber Nordrhein-Westfalen, hallo, da wird doch jetzt auch bald gewählt, oder?
Ja, die Kraft hat sich mit der Kohle verhoben.
Ja, 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 weil sie Milliarden schütten müssen in das Abklingbecken der West-LB.
Ah, West-LB, hören Sie mal auf. Wieso diese Schrottbank sich fett gemacht hat mit Anleihen bei TEPCO, der japanischen Atommafia. Wenn es nach mir ginge, dann müsste der ganze West-LB-Vorstand jetzt da runter und an Block 3 pinkeln zur Kühlung.
Ja.
Komfort Nummer 261, Bleiber ziehen. Hallo und herzlich willdings zum 261. Kompott, den ich am heutigen, naja, sonnigen und windigen Freitag, dem 29. April 2011 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 12:54.
Ja, weil ich in der Bahn eben eine Station zu weit gefahren bin, aber ja. Und böse Vorwarnung, ich bin heute nicht so richtig happy drauf. Das lasse ich in allerspätestens Teil 3 auch richtig deutlich rauskommen. Aber ja, seid ihr selber schuld dran. Hedge. So, das Intro, West-LB-Schmiedler, habe ich aus der neuesten Anstaltssendung mal wieder geklaut. Wie ich eigentlich in letzter Zeit erstaunlich viele Intri aus der neuesten Anstaltssendung geklaut habe. Aber ja, nächste Woche gibt es dann ja eine neue. Von daher kann ich ja wieder neue Sachen klauen. So, dafür gibt es wieder die eigentlich fast klassische Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech, Space, Mafia mit allem, was da sonst noch rumliegt, wobei Space stimmt ja gar nicht, da habe ich nur angekündigt, dass es eine Space-Meldung geben würde, weil nämlich heute am Freitag 21.47 Uhr und 55 Sekunden mitteleuropäischer Sommerzeit ein Shuttle-Start anstehen soll, den ich beabsichtige live zu verfolgen, aber ja. So, und was ihr euch jetzt hier einfach so anhören könnt, ist dann... Teil 3, die Technik-Ecke, in der sich keine Space-Meldung versteckt, die habe ich nur angekündigt. Dafür das Higgs-Rücht, Mafia-Meldungen, Fanboy-Meldungen inklusive Consolidated DB und der Reaktion von Apple, PSN-Meldungen und mehr. 15 Grad, sunny, refreshingly cool, Hust, Greetings. Die 15 Grad fühlen sich wie 15 oder 14 an und der Wind macht irgendwas zwischen 22 und 39 km/h aus Northeast. Inklusive Böenwarnung bis Windstärke 7. Aber ja, so, da bin ich wieder. Mit. Erstmal einer Meldung, die in Wissenschaftsbloggerkreisen, insbesondere solchen, die sich für Teilchenphysik interessieren, in der letzten Woche irgendwie eine Welle gemacht zu haben scheint. Nachdem ich da nur einen Blog von der Sorte im Abo habe, ist mir das dann auch erst relativ spät in die Finger gefallen, nämlich letzten Freitag. Es gibt da wohl ein internes Memo von der Atlas-Kollaboration vom LHC, wo angeblich bei 115 GeV eine Resonanz gefunden worden sei und das wäre irgendwie bei bestimmtem, Photonenzerfall und es könnte der Higgs sein, aber der wäre zu häufig fürs Standardmodell, irgendwie so. Und der singende und springende Punkt, weswegen das noch von den Medien nicht breitgewalzt wurde, ist, es gibt ein internes Memo von der Atlas-Kollaboration. Punkt. Ist nicht irgendwie ein veröffentlichtes Dokument, es ist nichts, was irgendwie schon peer-reviewed gewesen wäre, es ist nichts, was irgendjemand auch nur ansatzweise bestätigen könnte. Oder anders ausgedrückt, es gibt das Gerücht, es gäbe da eventuell möglicherweise Messwerte. So. Mehr ist es aber nicht. Aber ich dachte mir, für den Fall, dass sich herausstellen sollte, dass eventuell möglicherweise vielleicht an dem Ding etwas auch nur entfernt hätte dran sein können, dass ich es wenigstens mal live und in Farbe erwähnt habe. So, deswegen, es gibt da das Gerücht. Warte mal, runtergescrollt. Nee, ich habe keine Space-Ecke hier. Gut, dann erwähne ich einfach mal in einem Nebensatz. Heute, wenn ich das hier aufnehme, am Freitag, steht noch bevor, heute Abend, wie war das, 21 oder 47, 55 Sekunden, soll, wenn alles planmäßig läuft, Shuttle Endeavour auf ihre letzte Mission STS-134 starten. Soll, wenn alles planmäßig läuft. So, bis diese Datei hier irgendwann rauskommt, Sonntag oder so, oder wenn ich keinen Bock habe, auch irgendwann anders, ist im Zweifelsfall der Termin eh schon vorbei, von daher, ja. So, und die Progress-Rakete oder die Progress-Kapsel oder was auch immer, also das andere Ding, auf das Endeavour warten sollte, ist jedenfalls auch schon unterwegs. Soll, ich meine, auch irgendwie am Freitag anlegen. Also das könnte alles noch eng werden. Aber ja, Stand jetzt ist mir zumindest noch kein Veto aufgefallen, was einem Endeavour-Start im Weg stünde. Wetter sagt zwar 70% nur Wahrscheinlichkeit, dass es okay ist, aber ja, auch 70% könnten reichen. Ja, also von daher, mal gucken. Wenn es 21.47 und 55 Sekunden einen Shuttle-Start gibt, weiß ich jedenfalls, was ich so im Dunstkreis um die Zeit tun werde. Livestreams gucken. So viele Livestreams, wie es gibt. So viele Shuttle-Starts gibt es schließlich nicht mehr. Aber ja, so, dann kommen wir mal wieder in die Mafia-Ecke, die ich hier eigentlich im Outline rumstehen habe. Da gibt es erstmal das Tekdum. Ich bei Torrent Freak gefunden. Und zwar eine Seite International Music Store Library Project, IMSLP, wurde von der britischen Music Publishers Association, MPA, offline geschossen, weil die Seite die Noten von Rachmaninoffs Bells online hatten. Zuvor. Das ist 1920 geschrieben und in USA und Kanada inzwischen gemeinfrei. All dieweil erstens lang genug geschrieben und zweitens der Autor ist lange genug tot, dass das Musikwerk als solches nicht in einer Aufführung, sondern in seiner Notenform inzwischen nicht mehr dem Copyright unterliegt. Und da hatte sich also diese Music Publishers Association beim Domain-Hoster GoDaddy beschwert, per DMCA Takedown Notice. Und die haben dann nicht erst nachgeprüft, ob da was dran sein kann, sondern haben dann erst reagiert. Und dann irgendwie Resthirn eingeschaltet und haben die Seite gleich offline gekickt. Da waren dann deren Macher nur irgendwie berechtigt stinkig und die haben dann auf ihrer dann wieder verfügbaren irgendwo Seite den DMCA Takedown Notice im Komplett gepostet, was dann wiederum die MPA nicht lustig fand, so von wegen, ihr könnt doch nicht einfach zeigen, wie doof wir sind. Zeigt uns ein Gesetz, das uns verbietet, zu zeigen, wie doof ihr seid. Ihr habt schließlich selber gezeigt, wie doof ihr seid. Aber ja. Ja, und dann Stückchen später hat dann auch die MPA, nachdem dann die Seitenbetreiber gedroht haben, okay, wisst ihr was? Wir können euch auch verklagen. Na, ihr habt überhaupt gar keine Rechte an dem Stück. Insbesondere nicht da, wo wir sind, nämlich in USA. So, von daher, ja. Und da haben dann die MPA-Pfeifen dann auch ihren Complaint zurückgezogen. Ja, oder anders ausgedrückt, jetzt wird Copyright-Kämpfe auch schon auf dem Rücken anderer ausgetragen über Themen, die eigentlich überhaupt nicht mehr Copyright geschützt sind. Zumindest nicht da, wo die breit getreten werden. Na, übrigens rein formal wäre das nach 3 Strikes wahrscheinlich schon der erste Strike. Na, warum ist 3 Strikes Scheiße einfach nur Scheiße? Ruhig durch. Deswegen habe ich mir hier letzten Freitag reingeklebt. So, am Montag gab es dann den NZ Overreach. Na, hatte ich ja schon mal irgendwie als Meldung so zwischendurch. In Neuseeland hat ja die Regierung im Dunstkreis, wir tun was gegen oder für Erdbebenhilfe, mal eben eine 3 Strikes Scheiße eingeführt. Und da habe ich jetzt zwei Boing Boing gefunden. Es sieht so aus, als wäre die verwässerte neue Neuseeland-Copyright-Regel. Es würde dir dazu führen, dass Internet-User deren Browsing-Habits, also deren Verbindungsdaten einfach mal so heimlich und unauffällig mitgeschnüffelt würden. Und zwar nach irgendwelchen Verstößen. Ignorance that a work was copyright is no defense, according to the story, and accidental infringers may find their web surfing habits exposed for all to see, as the copyright tribunal rulings will be made public. Also wer copyrightetes Material, wie zum Beispiel bei Du Röhre, YouTuber anguckt oder auf anderen Webseiten, die den Content ja gar nicht zwischen den Leuten verteilt, das würde es dann härter zu tracen machen, aber die Copyright-Owner können ja immer noch die IP-Adressen von Webseitenbesitzern verlangen. Oder anders ausgedrückt, Elvis, geht's noch? Aber ja. Nein, geht es nicht. So, dann gibt's eine lustige neue Idee vom Chaos Computer Club. Nämlich nennt sich Kulturwertmark. Da geht es darum, so im Wesentlichen im Dunstkreis, so ähnlich wie wie hieß doch gleich die Flatrate, die da hätte kommen sollen, wo die Content-Mafia sich immer gegen wehrt. Naja, also jedenfalls irgendwie ein neues Bezahlungsmodell für Kultur, was halt irgendwie so Flatter-Style, frei nach dem Motto, man zahlt halt und dann kann man halt nutzen. Aber man zahlt nicht für jede einzelne Nutzung und man muss dann auch nicht irgendwie sich mit DRM rumschlagen etc. pp. Also halt eine schlicht und ergreifend kurz zusammengefasste Finanzierungsregelung, wie man Kultur finanzieren könnte. Mit der Bedingung, dass wenn wir dieses Finanzierungsmodell, ne, weil die Content-Mafia stellt sich ja immerhin, ja, aber was Besseres als das jetzige Urheberrecht, das habt ihr ja auch nicht. Und ihr müsst doch erst belegen, wie ihr denn die Leute finanzieren wollt, die halt davon leben müssen. Müssen muss hier mal gar niemand. Die könnten auch einen normalen Job ausüben. Und mal ganz davon abgesehen, dass irgendwie so Dieter Bohlen-Style so ungefähr außer Herrn Bohlen nicht mehr so unheimlich viele Leute in Deutschland leben können. Na? Also von daher, aber ja. Und jedenfalls gibt es also jetzt so das Kulturwertmarkprinzip. Jeder Teilnehmer am System zahlt monatlich einen allgemein festgelegten Betrag. Was dann schlimmstenfalls halt in Form von Steuer gleich mal direkt eingezogen werden könnte, also mit Zwangsverpflichtung. Erinnert mich an die GEZ. Zweitens, in Höhe dieses Betrags erhält jeder Teilnehmer Einheiten einer kryptografisch gesicherten Mikropayment-Währung, der Kulturwertmark. Drittens, jeder Künstler, der am System teilzunehmen wünscht, registriert sein Werk für die Teilnahme. Viertens, Nutzer können nun auf einfache Weise einen Betrag in Kulturwertmark ihrer Wahl für das Werk an den Künstler transferieren. Sie erwerben damit keine persönlichen Rechte an dem Werk, sondern drücken ihre Wertschätzung aus. Es steht dem Künstler natürlich frei, beispielsweise für den Download eines Werkes von seiner Seite einen bestimmten Betrag der Kulturwertmark festzusetzen. Alternativ kann die Möglichkeit zum Ausgeben der Kulturwertmark in Werke integriert werden, die dann völlig außerhalb der Kontrolle des Künstlers getauscht oder per Filesharing weitergegeben werden können. Der Künstler erhält das Euro-Äquivalent, der für ein Werk gezahlten Kulturwertmark in regelmäßigen Abständen ausgezahlt. Fünftens, wird ein zuvor festgelegter Schwellenwert erreicht, fallen die Verwertungsrechte für das Werk automatisch in den Besitz der Öffentlichkeit und stehen fortan unter einer freien Lizenz, beispielsweise einer geeigneten Variante aus dem Creative Commons Fundus. Sechstens, Beträge, die von den Teilnehmern innerhalb eines bestimmten Zeitraumes, etwa ein Jahr, nicht ausgegeben werden, werden automatisch entsprechend aller vergebenen Beträge verteilt. Es gibt also eine vorhersagbare Menge Geld, die pro Jahr tatsächlich verteilt wird. Und nicht wie bei der GEMA, wo nicht unwesentliche Summen irgendwo versinken. Huch. Siebtens, als Gegenleistung für diesen de facto garantierten Mindestumsatz wird das bisherige Urheberrecht deutlich zugunsten der Rezipienten geändert. Exzessiv lange Schutzfristen werden verkürzt, die zivil- und strafrechtliche Verfolgung nicht kommerziellen File-Sharings wird eingestellt. Im Ergebnis entsteht ein zweiter Markt für Kunst- und Kulturwerke, der mit minimalen Bürokratieüberhang zum einen ein sinnvolles Auskommen für Künstler ermöglicht, zum anderen dabei den Marktkräften noch vollen Raum zur Entfaltung lässt und schlussendlich eine fortlaufend wachsende digitale Allmendeschaft, die allen zur Verfügung steht. So die Idee vom CCC. Ich hatte immer noch keine akute Langeweile, mich damit irgendwie mal in Ruhe zu beschäftigen. Und ich sehe da auch noch nicht auf mich zukommen, dass ich da irgendwie in näherer Zukunft so akut viel Langeweile habe, mich da in Ruhe mal durchzulesen. Von daher, könnte interessant sein. Kritik gibt's natürlich auch schon und da auch nicht nur am Namen, sondern auch irgendwie an dem Konzept, ja, man wird halt verpflichtet, daran teilzunehmen. Gut umgekehrt soll das Ding so offen sein, dass auch ich als kleiner Podcast-Produzent eine Chance hätte, mich da anzumelden, so frei nach dem Motto, ich hätte dann vielleicht auch gerne 1,50 €. No, aber Feedback kriege ich ja eh keins, von daher. Der Vogel brüllt, wo immer er ist. Aber ja, so, das zur Mafia-Ecke. Dann gibt's Neues von Fanboy. Samsung gegenklagt. Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung Electronics hat seinen Konkurrenten Apple mit Patentrechtsklagen in Südkorea, Japan und Deutschland überzogen. Das Unternehmen reagierte damit, wie angekündigt, auf eine Klage des US-Konzerns, der Samsungs sklavisches Kopieren von Handys und Tablets vorwirft. Bliblablub, alles nicht wirklich überraschend. Jetzt gibt's Klage und Gegenklage und irgendwann werden sie sich unauffällig einigen, irgendwas gegenseitig auszutauschen, Patente, bla, Fasel, und dann ist das Ding wieder gegessen. Wäre zumindest ein zu erwartendes Outcome. Ich glaube nicht, dass da Klage und eine Gegenklage bis zu einem Ergebnis durchgefochten werden. Aber vielleicht ja doch. So. Das gab es schon letzten Freitag als Meldung. Auch von Freitag stammen 4S-Phones. Angeblich, TM, soll es Modelle für irgendwelche Spielehersteller geben, wo ein iPhone 4 genommen wurde und ein A5-Prozessor reingehauen. So, die Frage, die sich mir aufdrängte bei der Meldung, als ich die irgendwie durch die Technik-Blogger-Szene schwappen sah, woher die das alle wissen wollen. Na, weil im Zweifelsfall gehe ich mal davon aus, dass diejenigen, die so eine Geräte erhalten haben, da auch ein entsprechendes Non-Disclosure Agreement vorher unterschreiben mussten, gegebenenfalls mit dem Blut ihrer Erstgeborenen. Und auch schwören mussten, dass zur Not, wenn sie sich nicht dran halten, auch das Restblut von ihren Erstgeborenen genutzt wird, um dann irgendwas anderes zu unterschreiben. Na, also, ja, keine Ahnung, wie da irgendwie die Berichte in die Öffentlichkeit schlupfen. Na, und einem iPhone, wo eine andere CPU drin ist, sieht man das von außen nicht unbedingt an. Also da könnte man durchaus ein iPhone 4 mit einer anderen CPU nehmen und es wird eigentlich nicht auffallen. Ist ja nicht wie letztes Jahr, wo das iPhone 4 in der Bar liegen gelassen wurde. Ah? Also, aber ja. Also da soll jedenfalls irgendwie, gibt es also das Gerücht, dass das nächste iPhone Codename N94AP mit dem Dual-Core-Prozessor A5 ausgestattet sein solle, der auch das iPad 2 antreibt. Bin auch wahrscheinlich etwas langsamer getaktet. Ein tieferer Blick in den Code des iOS 4.3 Update bestätigte schon im März diese Vermutung, wie wohl bis zum Startlauf des iPhone 5 noch die neue Version iOS 5 herauskommen dürfte. Bliblablub. Also ja, da hatte irgendwie ein 9-to-5 Mac das Gerücht, dass ein iPhone 4S ausgeliefert würde an Entwickler, was mit dem A5 bestückt wäre, ansonsten aber noch nicht dem vollen Umfang des iPhone 5 entspräche. Blablub. Also, wie gesagt, ich frage mich, wie so eine Meldung rauskommt. Hat da irgendjemand das Wasser nicht gehalten und damit sein Erstgeborenes geopfert? So. Dann gab es ein Gerücht. Apple Insider hat dann nämlich berichtet, dass es eine Research Note from Concord Securities Analyst Ming-Chi Kuo gibt. Den hatten wir letzte Woche schon. So frei nach dem Motto, ja, das nächste MacBook Air käme late next month. Was immer late next month heißt. Anfang Juni wahrscheinlich. Ja, fällt für mich in die Kategorie, ja, blub. Also ein MacBook Air nochmal kaufen, nö. Ich habe ja schon eins und das ist schon ziemlich cool. Also die Gerüchte gehen dann dahin, so frei nach dem Motto, da kommt Thunderbolt irgendwie mit rein und dann kommt die neueste CPU-Generation von Intel da mit rein und bli und bla und blub, halt die übliche Evolution, die es da halt so gibt. Das ganze Ding wird halt ein bisschen besser hier, ein bisschen besser da, kriegt halt irgendwie den neuesten Anschluss, den Apple im Zweifelsfall ja auf allen Geräten unterbringen wollen wird. Wobei so ein MacBook Air jetzt nicht gerade dadurch auffällt, dass es so unheimlich viel Platz für Anschlüsse hätte. Von daher wird dann vermutlich irgendein anderer Anschluss gehen müssen. Der SD-Kartenslot würde sich da anbieten. Und ja. Blub. So. Dann gab es auch noch irgendwie eine angebliche Mail von Steve Jobs zum Thema Consolidated DB. Also dem großen, dein iPhone, das schnüffelt dich aus, das erstellt ein komplettes Bewegungsprofil und das Jahrtausende lang. Was der größte Brüller waren dann so irgendwie die öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendungen. Ja, und die sammeln das und die werden das bestimmt auch an irgendwelche Werbevermarktungsunternehmen weitergeben. Also für einen Verlassen der Daten aus dem Gerät, was nicht in Richtung eines Backups für iTunes passiert, ist mir nichts bekannt. Das hat niemand behauptet. Warum dann irgendwelche öffentlich-rechtlichen Pfeifen sowas sagen, wäre dann die andere spannende Frage. Und dann gibt es auch so Expertenaussagen. Da habe ich im Outro eine, wo ich mich auch einfach nur an die Stirn packen kann und mich fragen kann, das soll ein Experte sein? Wenn das schon ein Experte ist, dann will ich nicht wissen, was Nicht-Experten da meinen. Und jedenfalls gab es also irgendwie eine angebliche Mail in Richtung Steve Jobs und eine angebliche Mail aus Richtung Steve Jobs. Weil da hatte jemand geschrieben, Steve, could you please explain the necessity of the passive location tracking tool embedded in my iPhone? It's kind of unnerving, knowing that my exact location is being recorded at all times. Maybe you could shed some light on this for me before I switch to Android. They don't track me. Also frei nach dem Motto, Steve, erklär mir doch mal, warum das denn da die ganze Zeit passiv meine Daten sammelt und immer so ganz genau weiß, wo ich bin. Und hilf mir doch, bevor ich zu einem Droid gehe, weil die tracken mich nicht. Antwort Steve, oh yes, they do. We don't track anyone. The info circulating around is false. Sent from my iPhone. Also Steve in seiner knappen Art, oh ja, das tun sie. Wir tracken niemanden. Die Informationen, die da rumlaufen, sind falsch. Spontane Reaktion, bisschen dünn. Aber ja. So, also mal ganz davon abgesehen, dass dann zwischendurch auch schon bekannt wurde, ja, in Android-Telefonen gibt es auch einen Cache. Ja, der ist da ein bisschen cachiger, weil der hat dann nur irgendwie, was war es, 7 Tage oder irgendwie 50 Einträge maximal. Ja, ich meine, okay, inzwischen hat sich auch Microsoft bei Windows Phone 7 mit ohne Series gemeldet. So von wegen, also auf dem Gerät tracken wir gar nichts, aber wir schicken alles online nach Hause. Das ist jetzt besser, weil dann habt ihr gleich eine zentralisierte Bewegungsdatensammlung. Na, plus dann, ich weiß nicht, was die Leute so zwischendurch geraucht haben, aber Frank Rieger hat sich dann aus dem Fenster gehängt und gemeint so, ja, das könnte ja sein, dass die Geheimdienste verlangt haben, dass Apple eine Bewegungsdatensammlung einbauen würde. Kann es sein, dass die Mate gerade ein bisschen schlecht war? Weil, also, was man so zwischendurch rauskriegen konnte, da gab es dann auch irgendwie, Heiser hatte sich dann auch mal den Spaß gemacht und hatte einfach mal die Datenbank in Ruhe auseinandergenommen. Und hat auch mal echte Bewegungen gemacht, um mal zu gucken, was von den Bewegungen denn dann eigentlich in der Datenbank landet. Naja, turns out, das, was da landet, ist eigentlich gar kein Bewegungsprofil. Weil alles, was da landet, ist, wenn man irgendwie einen Funkmast oder ein WLAN neu hört oder mal irgendwas da dran aktualisiert wird, dann wird die Location von dem Funkmast oder WLAN in der Consolidated DB gespeichert mit dem Timestamp, wann man das Ding denn gehört hat. Gut, über den Timestamp kann man sich jetzt prügeln, ob der denn so dringend nötig ist. Aber ein Bewegungsprofil geht ein bisschen anders, weil das Einzige, wo man dann die Bewegungen sieht, und das ist auch das, was ja dann groß in den Medien vorgeführt wurde, ja, und ich bin das erste Mal von, was weiß ich, Ort A nach Ort B gefahren. Und guckt mal da kann man genau sehen, wo der Zug lang gefahren ist. Ja, und wenn du das zweite Mal da lang fliegst oder lang fährst, dann wird die gleiche Bewegungsspur dummerweise nicht an dem Datum hängen. So ein Pech aber auch. Na, und so meine spontane, völlig unwissende Vermutung war, also für mich riecht das Ganze nach Fehler und vor allen Dingen riecht das Ganze für mich nach, es könnte sich eventuell vielleicht um die Daten handeln, die Apple ja sowieso hat, die auch Google hat, die jede Firma, die wie Skyhook Wireless eine Location-Datenbank von Funkzellen und WLAN Access Points hat. Nämlich so frei nach dem Motto, ja, wir wissen, da und da ist der und der Funkmasten mit der und der Cell-ID und das WLAN, das haben wir zuletzt gesehen an dem Ort. So, und ja, wie es jetzt inzwischen aussieht, ist es auch genau das. Aber ja, da kommen wir gleich noch zu. So, am Mittwoch gab es genau die Meldung von Heise, das Unprofil. Nämlich so frei nach dem Motto, naja, also ein Profil ist es eben gerade nicht. Weil es ist im Wesentlichen, wenn sich was ändert, gibt es da einen aktualisierten Timestamp. Also wenn man irgendwie häufiger mal am selben Ort ist, dann gibt es da eben nicht zu jedem Besuch, den man an dem Ort ist, irgendwie einen Eintrag in der Datenbank. Und wenn man einen Eintrag in der Datenbank zu einem bestimmten konkreten Zeitpunkt haben will, dann muss man den einigermaßen zeitnah abgreifen. So, wenn man jetzt aber schon einigermaßen zeitnah an das Backup von einem iPhone oder das iPhone selber rankommt, dann ist diese eine Datei nun gerade nicht der singende und springende Punkt, wo man irgendwie am meisten Bewegungsprofil rauskriegt. Da kann man dann auch vielleicht irgendwie mal in anderen Daten wühlen. Und wenn man einen direkten Zugriff auf iPhone-Backups hat, dann ist Consolidated DB nicht unbedingt das allererste, was einem ins Hirn kommen darf, wo man dann mal Daten rausleiten könnte. Ja, wie ich letzte Woche schon mal verkündet habe, so, ja. Und wenn man dann sein iPhone abgibt, dann kommt ja diese Datei daraus. Ja, da sind dann auch so Dinge wie, mit wem habe ich denn wann telefoniert drin? Und wenn man nicht gerade irgendwie total paranoid ist, dann löscht man ja auch nicht alle, ja, den habe ich dann angerufen oder von dem habe ich dann einen Anruf bekommen, Daten aus dem Telefon, kurz nach dem Anruf wieder raus. Na, also, blip. Ah ja. So, dann gab es am Mittwoch Apples Reaktion und sie haben gemeldet, Consolidated DB ist ein Fehler, wird demnächst mit einem Update in den next few weeks auf 7 Tage begrenzt. Beim Abschalten von Location, das war dann, hatte Wall Street Journal auch noch rausgefunden, wenn man Location Tracking komplett abschaltet, dann hat das Teil trotzdem Daten gesammelt. Ist auch ein Fehler, sagt Apple, wird auch gefixt. Und mit dem nächsten Major Release wird die ganze Datei verschlüsselt. So dass dann eh völlig Wurst ist, was da drin ist. So, ne, also für die Geheimdienste wollen aber genau wissen, wer wann wo war, ist es ohnehin ein bisschen sehr dünn. Und ja, laut offizieller Aussage von Apple ist es genau das, was ich vermutet hatte, nämlich ein Cache der Skyhook Wireless / Apple eigenen Skyhook Wireless-artigen Datenbank. So, frei nach dem Motto, wir wissen, dieser Funkmast von diesem Mobilfunkprovider in der Cell-ID, der ist da und da. Und dieses WLAN haben wir zuletzt im Zusammenhang mit Ortsdaten da gesehen. So, mehr ist es nicht. Es spart übrigens, wenn die Datenbank immer größer wird, spart es übrigens einfach Download-Volumen, weil jedes Mal, wenn man getrackt werden will, wenn man zum Beispiel einen Tweet mit Location abschickt, mache ich regelmäßig, dann ist es ganz praktisch, wenn er sich die Funkdaten nicht erst noch per Datenschnittstelle rankarren muss, sondern die ohnehin schon auf dem Gerät rumliegen hat, spart er sich das Runterladen. Aber ja, so, also das zu der großen Aufregung. Ja, man könnte auch dann irgendwie meinen, dass so Datenschützer auch nichts Besseres zu tun haben. Da hat dann auch irgendwie, ich weiß nicht, war es sogar Schar, sich aus dem Fenster gehängt und gebrüllt. So, ja, also Ortsdaten sammeln, das ist ja auch total verboten. Das geht ja mal gar nicht. Ortsdaten sammeln, also wenn ich selber mich lokalisieren lasse, dass das Telefon dann meinen Ort weiß, also wie soll das verboten sein? Also das Einzige, worüber wir da noch reden können, ist, dass da auch Daten auf dem Gerät landen, wenn Location abgeschaltet ist. Aber ja, Apple claims it's a bug. So, blüpp. Und was sie sich da aufgeregt haben. So, außerdem kam dann am 27., also Mittwoch, auch noch eine Pressemeldung gleich hinterher, dass nämlich das weiße iPhone 4 ab morgen verfügbar sei. Also ab gestern von heute aus gesehen. Nämlich ab Donnerstag. Und ich habe dann auf der Apple-Website auch nachgeguckt, ja, begrüßt mich gleich ganz vorne, oh, weißes iPhone 4, jetzt kaufen. Jetzt gab es auch schon irgendwie Meldung, es soll irgendwie 0,2 mm dicker sein als das Vorgängergerät, also als das schwarze insbesondere. Und da passen jetzt einige Hüllen nicht mehr. Naja, also eine Hülle, die so eng geschnürt ist, dass sie 0,2 mm mehr dicke. Also nicht irgendwie Außenrand oder so, sondern halt da, wo die Glasflächen sind. Also vorne und hinten. Dass da 0,2 mm bereits akut auffallen? Ich weiß auch nicht. Aber ja. Also jedenfalls gibt es jetzt das Einhorn, das Technik-Einhorn, nämlich das weiße iPhone 4, auch in Stückzahlen käuflich zu erwerben. Keine Ahnung, ob sich das irgendwie verkauft. Dann gab es auch noch eine Meldung, von gestern habe ich sie mir hier reingeklebt, dass ein Entwickler einen Crash-Report von einem iOS 5 bekommen haben will. Wozu mir dann gerade bewusst wurde, iOS 5, ein Event gab es jetzt im April nicht. Und dass noch im April ein Event passieren würde, das war gestern schon mal extrem unwahrscheinlich. Ich glaube da auch jetzt nicht mehr dran. Ja, oder anders ausgedrückt, die nächste Major-Version von iPhone-Betriebssystem kommt dann wohl nicht im Sommer. Ja gut, nicht wirklich überraschend. Und wenn das wirklich irgendwie ein komplettes Revamp ist und insbesondere neue Notifications bekommt, dann könnte ich schon das akute Haben-Will-Bedürfnis bekommen. Aber ja. So, dann gab es am Samstag erst irgendwie, ich glaube es war eine heiße Meldung, dass jedenfalls über das Osterwochenende das PlayStation Network nicht verfügbar sei. Also wer irgendwie eine PlayStation hat und mit der irgendwie im Netz was rumspielen will oder gar übers Netz mit anderen Leuten spielen will, der braucht da PlayStation Network, über das wird dann irgendwie die Verbindung und Spiele kaufen und was weiß ich nicht alles noch abgewickelt und das war halt nicht verfügbar und es gab keine offizielle Auskunft warum, sondern mehr so, ja, wir machen gerade mal Wartung so ungefähr. So, für ein ganzes Wochenende Wartung, ausgerechnet Ostern, wo ja auch irgendwie mehr als so drei Leute zu Hause sein könnten und vielleicht auch das eine oder andere Spiel spielen wollen könnten. Suboptimal. Und jedenfalls hat am Dienstag, ist es glaube ich, hat Sony dann sich gemeldet und gesagt, ja, wir hatten einen bösen Hacker-TM. Und zwar sieht das so aus, dass sich wohl über irgendwie gehackte Playstations Leute tatsächlich sowas ähnliches wie Root-Zugriff auf das PSN zulegen konnten. Und bei der Gelegenheit kamen sie dann plötzlich auch an Daten ran, wie irgendwie so User, Name, Alter etc. pp., so die freiwilligen Angaben, bis hin zu möglicherweise Kreditkarten und Passwort. So, ich weiß nicht, wie sicher ihr in Sicherheitsteams seid, aber so üblicherweise beim Passwortspeichern in Datenbanken ist die offizielle Empfehlung, man speichert einen Hash. Weil niemals das Passwort-String verglichen werden soll. Außerdem ist es echt blöd, wenn so ein Passwort im Klartext irgendwo in der Datenbank rumsteht. Also baut man sich irgendwie eine Hash-Funktion oder nimmt eine Hash-Funktion, da gibt es schon einige, schickt das Passwort eingegeben vom User da einmal durch und speichert sich nur den Wert. Und dann vergleicht man hinterher nur die Hash-Werte. Da kann man dann sagen, ja, das Passwort war richtig oder nein, das Passwort war nicht richtig. Man kann aber nicht sagen, ja, das Passwort, was du suchst, lautet so und so. Ja, aber die haben da wohl auch irgendwie das Passwort im Klartext drin stecken gehabt. Jedenfalls warnen sie davor, dass es Leute gibt, die auch woanders das gleiche Passwort verwenden würden. Und die wären jetzt in Gefahr. Wiss? Na, plus Kreditkartendaten hat es halt auch erwischt. Alles bis auf irgendwie den Sicherheitscode. Den hätten sie wohl nicht gespeichert. Blüpp. Na, also, ja. Und jetzt hat Sony Stellung genommen. Ich spreche von einer illegal and unauthorized intrusion into our network. Oops. It's not supposed to be that open, is it?
It is 12:25.
Ja. Aber ja. So, das dazu. Und dann gab es die WebM-Lizenzierung, weil Google macht jetzt irgendwie einen Patentpool für sein eigenes Videoformat WebM auf. Ob das gegen irgendwelche Patentklagen helfen würde, wäre dann die andere spannende Frage. Also das Einzige, was gegen Patentklagen helfen kann, ist Mutually Assured Destruction. So frei nach dem Motto, sowohl MPEG-LE hat ein dickes Patentportfolio, als auch WBM hat ein dickes Patentportfolio. Und das Einzige, wie sie gegeneinander klagen können, ist, dass jeder sich gegenseitig, also dass beide Seiten sich dann gegenseitig in Grund und Boden klagen. Aber ja, also Google hofft da jetzt irgendwie gegen Patentklagen sich sichern zu können. Ob sie inzwischen schon irgendwelche Patente von Firmen, die nicht Google sind, gefunden haben, die WebM benutzt, wüsste ich zumindest jetzt nicht. Aber ja, lasst uns abwarten. Also die MPEG-LE meinte zumindest, oder irgendwelche MPEG-LE-Vertreter meinen zumindest, dass gerade bewegt Bild-Video so patentverseucht sei, dass es keine Chance gäbe, dass WebM nicht das eine oder andere schon existierende Patent brechen würde. Von daher abwarten. Gab es am Dienstag als Meldung. Dann gibt's Stegagmentation, genau. Da gab es nämlich eine Steganographie-Methode per Diskfragmentation. Und zwar gab es irgendwie so ein Forschungsergebnis, ja, man kann irgendwie in den Fragmentierungspatterns von Dateien Daten verstecken. Da kommt man nie drauf. Da kann man auch immer gut leugnen, dass man irgendwelche Daten hätte. Motorflugzeug in Teil 2 hatte ich trotzdem keins. Na, also da gibt es jetzt jedenfalls so einen Forschungsbericht, Beitrag, sodass man eben halt Steganographie per Diskfragmentation verstauen kann. Interessantes Konzept und Plausible Deniability ist dann total trivial. Und die Daten beseitigen ist auch total trivial. Man nehme einen D-Fragmenter und schwupp sind die Daten weg. Also das ist dann echt gefährlich. Da darf dann auch das Betriebssystem einem da nicht mehr reingrätschen. Oh, da hat er es ausgedrückt. Ups. So, dann ist auch am Dienstag mir in die Finger gefallen, dem Allen Telescope Array ist das Geld ausgegangen. Sitzen wohl irgendwie in Kalifornien und die haben jetzt jedenfalls kein Geld mehr. Und SETI, die von da regelmäßig Daten bezogen haben, kriegen jetzt auch von da keine Daten mehr, logisch. Wenn das Array aus ist. Und ja, keine Ahnung, wie es in Arecibo aussieht. Ich habe jetzt auch nicht nachgeguckt, ob meine Boink-Clients irgendwie von City at Home noch genug rumliegen haben. Aber ja. Dann hat Microsoft übrigens einen Heißfix für das PowerPoint 2003-Update, was ich ja letzte Woche hatte, rausgelassen. Microsoft empfiehlt allerdings, die jetzt vorgestellte Notlösung nur dann zu installieren, wenn der Fehler tatsächlich auftritt. Andernfalls sollte man auf das nächste Update warten, das den Patch ebenfalls enthalten wird. Ja, wenn der Fehler nicht auftritt, dann interessiert er mich ja auch nicht. Aber so wie ich das letzte Woche verstanden habe, ist das ein Fehler, der, wenn man Pech hat und irgendwelche Hintergrundbilder verwendet, tatsächlich in 100% der Fälle auftritt. Also zum Beispiel bei irgendwelchen Blödpräsentationen bei mir aus der Firma. Da ist Pflicht, dass man irgendwelche dreckigen Hintergrundbilder einsetzt. Damit es alles der Corporate Identity entspricht. So, dann gibt es einen Nokia-Bau. Nokia hat nämlich im Dunstkreis Symbian-Rauswurf mal eben 7000 Stellen abgebaut. Von denen, wie war das, 4000 fliegen raus oder dann bei Accenture und umgekehrt. Also halt 3000 oder 4000 Rauswürfe und die andere Zahl ist dann halt outgesourced. Oder anders ausgedrückt, ja, Nokia hat halt ernst gemacht mit, wir wollen aber keine Softwareplattform mehr hier betreiben. Ups. So, und nachdem es ja großes Buhai um iPhone sammelt Daten und schnüffelt jeden Bürger aus, gab, turns out, ja, es gibt noch andere Geräte, die Daten sammeln, und zwar Ortsdaten. Zum Beispiel Navigationsgeräte, zum Beispiel von TomTom. Die haben auch eine Funktion, dass sie nach Hause telefonieren können und zwar per GPS ermittelte, also auch ziemlich akkurate Daten nach Hause schicken können. Es ist wohl irgendwie eine Funktion, wenn ich mich nicht irre, der man zustimmen oder ablehnen darf. Also es ist nicht so, dass die Daten immer nach Hause schickt. Aber ne, wenn die Geheimdienste da ihre Finger drin haben, dann schicken die natürlich immer die Daten nach Hause. Hust, hust. Also ich meine, hallo, wenn beim iPhone der Geheimdienst drin gewesen sein soll, warum dann nicht bei echten GPS-Daten? Bitter. Herr Rieger, fangen Sie sich mal. Aber da hat er sich irgendwie putzigerweise nicht drüber aufgeregt. Und jedenfalls ist das in der letzten Woche deswegen große Meldung gewesen, weil TomTom, also die Firma, die auch die Geräte und die Software herstellt und verkauft, damit aufgefallen ist, dass sie anonymisierte natürlich und aggregierte auch natürlich Bewegungsdaten genommen hat und an die niederländische Regierung / Polizei verkauft hat. Die wiederum haben die Daten dann genommen und haben da, wo die Leute am meisten zu schnell fahren, dann neue Radarfallen hin deponiert. Ups. Na, also da ist jetzt putzigerweise keine große Aufregung rumgelaufen, von wegen, ja, und der Navi, der schnüffelt dich ja aus, genaues Bewegungsprofil. Ja, also, ich weiß auch nicht. Irgendwie finde ich, ist so manchmal die Aufregung zum Verhältnis dessen, was sich da eigentlich angemessen finden würde, irgendwie unangebracht. Ja, ich meine, okay, so ein Navi hat man nicht den ganzen Tag bei sich. Es sei ja, man hat den irgendwie im Rucksack und schleppt den immer mit sich rum. Gut, meiner liegt hier zu Hause. Und mal ganz davon abgesehen, dass er eigentlich eher aus sein sollte. Ja, aber der kann auch nicht nach Hause telefonieren, weil der regelmäßig nicht mehr an den Rechner rankommt. und jedenfalls, also TomTom hat da mal Daten verkauft. Und zwar an die Polizei, die dann da Radarfallen hinstellt, wo die Leute am meisten zu schnell gefahren sind. Interessant, ich dachte eigentlich, Radarfallen bräuchte man da, wo es besonders gefährlich sei. Wo Unfälle passierten, was mit zu schnell fahren dann gefixt oder mit nicht mehr zu schnell fahren halt gefixt werden könnte. Na, und beim Thema Datenloch, also Daten, die man vielleicht nicht irgendwie der gesamten Welt zeigen will, Bewerbungen, zum Beispiel bei der UNESCO. Weil die UNESCO, die ist, wie formuliert es Markus bei Netzpolitik, beim politischen Ziel als UN-Organisation den Zugang zu Wissen zu verbessern, ist die UNESCO etwas übers Ziel hinausgeschossen. Über Jahre standen wohl hunderttausende Bewerbungsunterlagen im Netz herum, wenn man sich im Bewerbungssystem auf der UNESCO-Webseite registriert hatte. Spiegel Online berichtet über das Datenleck. UNESCO entblößt hunderttausende Bewerber im Web. Die Datensätze enthalten neben Handynummern, Anschriften, E-Mail-Adressen und Namen auch genaue Auskünfte zu bisherigen Arbeitgebern, zum Bildungsweg, zu Sprachkenntnissen, zum Teil auch Namen und Anschriften von Verwandten oder der Kandidaten. Aus den Bewerbungen erfährt man zum Beispiel exakt, wie viel ein leitender Mitarbeiter im diplomatischen Dienst Pakistans verdient, einen sechsstelligen Dollarbetrag, und welche Angestellten der Weltbank zur UNESCO wechseln wollen. Die Bewerber stammen aus aller Herren Länder. Manche bekleiden derzeit durchaus hohe Positionen. Die Spornreaktion konnte bis ins Jahr 2006 zurück Bewerbungen finden. Beliebter Fehler, anscheinend musste man nur eine Zahl in der URL verändern, um an andere Bewerbungen zu kommen, sofern man eingeloggt war. Und beim iPhone ist es ein Shitstorm wert. Also, Herr Schaar, warum werden Sie denn nicht mal tätig gegen die UNESCO? Oder brauchen Sie erst wieder eine Woche, bis Sie warm werden? Na, also, die waren öffentlich im Sinne von jeder, der sich eingeloggt hat, konnte die angucken. Also dagegen ist so ein Bewegungsprofil auf dem Telefon dann doch irgendwie Pipifax. Vor allen Dingen ein Bewegungsprofil, was das Telefon nur in Richtung eines Backups verlässt. Wo ich auch darauf hoffen möchte, dass das Backup genauso unzugänglich ist wie mein Telefon, was, wenn es weg wäre, mir dann doch auffallen sollte. Na, aber hey. So, und dann? Ah, dann habe ich's. Nachdem ich jetzt allerdings schon 37 Minuten voll habe, kann ich mir jetzt überlegen, ob ich euch noch anbrüllen will, dass ihr mir kein Feedback gebt. Ach, wisst ihr was? Das Anbrüllen lasse ich einfach sein, weil Feedback gibt er ja doch nicht. Lohnt ja nicht. Ja, ich bin stinkig. Nein, es ging mir diese Woche gar nicht gut. Und ja, ich lasse das jetzt an euch aus. Was habt ihr jetzt davon? So. So, dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es von Edrina Thorpe. Ja, die hatte ich schon mal im Podcast. Ja, das hat einen Grund, dass die hier im Podcast ist. Gibt es Musik, nämlich den Titel Impossible Dream aus dem Album Half-Light and Shadows, gefunden im Podsafe Music Network. Der Titel ist 3 Minuten 8 lang. Und ja, diese Musik ist eine Art Countdown. Oder zumindest als solche mal ursprünglich gedacht gewesen. Weil ich bin mir im Moment gar nicht sicher, ob ich irgendwie hier weiter mit dem Podcast machen soll, wenn sich das sowieso keiner anhört. Beziehungsweise das alles immer nur passiv konsumiert, ohne irgendwie eine Form von Reaktion zu zeigen, obwohl ich regelmäßig drum bettel, dass ich irgendwelche Reaktionen bekommen will. Ja, das lohnt den Aufwand irgendwie nur begrenzt. Also ich meine, das Einzige, wie ich das dann für mich noch rechtfertigen kann, ist so als so eine Art Therapie. Aber da gibt's bessere Therapien, habe ich gehört. So. Nur für den Fall, dass es nicht offensichtlich ist. Ja, ich bin stinkig. Ja, das darf ich. Nein, ich will nicht drüber reden. So, und gefolgt ist das Ganze dann von einem Ausschnitt aus Fanboys Nummer 16. Das war gar nicht so einfach, die richtige Stelle zu finden. Weil findet mal in einem mit Chaptermarks versehenen Podcast die absolute Adresse von einer Aussage. Aber ja, ich habe sie gefunden. Und zwar aus der letzten Fanboys-Sendung Unconsolidated Unwissen. 2 Minuten 48 ist der Ausschnitt lang. Ich sag ja, Experten. Ja, also, Scheiße schreien hilft echt nur seltenst. Eigentlich wollte ich ja nur diesen einen Satz haben, aber ja, der Kontext passt dann auch ganz gut dazu. So, und jetzt ist nicht nur mein Next-Button hier disabled, sondern es stellt sich mir halt die Frage, wie mache ich hier weiter? Mache ich hier noch weiter? Also es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, wie ihr mich motivieren könnt, hier noch weiter Podcasts zu machen. Indem ihr mich wissen lasst, dass euch das gefällt, was ich hier mache. Wenn ich jetzt, seien wir mal großzügig, wenn ich bis nächsten Freitag hier nichts gehört habe, dann kann ich mir ja mal ganz ernsthaft überlegen, ob es sich den Aufwand lohnt, einfach nur für mich hier rumzulaufen, in so ein blödes Mikrofonzeug reinzureden, was sich zwar irgendwie laut Statistiken auch ein paar Leute runterladen, aber die dann alle sich nicht bemüßigt fühlen, da auch nur eine einzige Mail abzuschicken. Ist ja jetzt nicht so, als würde ich von euch Geld verlangen. So, 40 Minuten, Zeit zum Aufhören. Setzen wir ein Ende unter dieses erbärmliche Podcast-Stück. Huch, hier ist was nicht grün. Die VDS Grundrechte Heiser, die brauche ich auch nicht. So, viel Spaß mit der Musik und dem Outro und vielleicht, wenn es ihr schafft, mich zu motivieren oder ich das als Therapie verbuche und für mich mache, dann mache ich es aber auch wirklich nur noch für mich. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Since the day the package opened, yearn with tattered wings to try to fly. ache to find the strength to say goodbye to this impossible dream. Impossible dream promises everything, everything. And the sirens they sing, the sirens they sing. This impossible dream, impossible dream. Can I keep each step upon this one? Run so fast that I can't regain time. Gather in my arms the things I like. Overflowing, falling, I can't take them back to this impossible dream. Impossible dream promises everything, everything. And the sirens they sing, the sirens they sing. This impossible dream, impossible dream.
In diesem Bericht kam dann auch ein Datenschutzexperte zu Wort und den wollen wir uns mal anhören.
Beim iPhone und iPad können Nutzer die Ortung zwar nachträglich abschalten, aber dazu müssten viele wissen, dass sie überhaupt aktiv ist.
Nutzerfreundlicher wäre, dass man es pro Anwendung mit Doppelklick zu Anfang oder sowas in der Art festlegen würde. Dann würde ich das wissen, könnte mich entscheiden.
Tja, da hätte er mal besser mal...
Also erstens Doppelklick, auch schön an der Stelle.
Ja, ja. Gut, das ist natürlich das eine, aber das andere ist natürlich die Sache, alle Apps, die Location-Based-Daten haben wollen vom System, stellen genau diese Frage.
Ja. Ja?
Und da sagt man ja oder nein und dann hat man das in your face. Also das ist deutlicher... kann man es kaum machen an der Stelle.
Ja, naja, also man muss die rechte halbe sagen, Android macht es an der Stelle noch ein bisschen deutlicher, wenn du Location-Based Services einschaltest. Dann bekommst du wohl so einen relativ großen Dialog um die Ohren geschlagen, wo dann eben nochmal explizit drin steht, ja, wir tracken auch Daten anonymer halberweise, wenn keine App läuft und tralala und tralala, tralala. Ich habe den Wortlaut jetzt gerade nicht da, aber da wird eben explizit nochmal gesagt, jetzt tracken wir auch so, was Location angeht, Cell Tower, Gedöns und auch wenn du nichts machst damit.
Ja, aber
das könnte Apple auch noch machen, ist aber irgendwie auch ein gradueller Unterschied, finde ich.
Und an sich der Dialog kommt beim ersten Mal Google Maps aufmachen, beim ersten Mal, heißt es überhaupt Google Maps? Das heißt nur Maps, aber es heißt nur Maps, Google-Datenbasis. Beim ersten Mal irgendwas kommt diese Frage und die meisten antworten zwar mit ja, weil sie wollen halt die Location-Based-Daten an der Stelle haben. Und dass das nicht mehr als einmal Fragen ist, ist eine Benutzerfreundlichkeitsgeschichte, nicht eine Vertuschungsgeschichte. Ja? Weil ansonsten ist man so im Windows 7-Land mit darf ich dieses oder jenes oder die ganze Ecke. Also da ist man schnell in so einer Diskussion drin, die dann auch wieder vom Thema komplett am Thema vorbeigeht.
Ja, da ist man dann vor allem auch wieder in der Situation, dass sowieso alles mit Ja beantwortet wird, wenn zu oft gefragt wird.
Ja.
Also das Problem an der Stelle ist halt auch, und das merkt man auch in der Berichterstattung, dass hier Menschen die diese Technik nicht wirklich verstehen, mit dieser Technik konfrontiert werden und jetzt kluge Entscheidungen dazu treffen sollen, ohne zu verstehen, was passiert.
Ja. Ich meine, ein schönes Outcome wäre ja, dass mehr verstanden wird danach. Die Frage ist, ob sowas eintritt.
Naja, also so ich habe halt meine Zweifel, dass irgendwie auf dem Berg stehen, mit den Armen wedeln und Scheiße schreien dazu führt, dass mehr Leute mehr verstehen.
Ah, okay.
Aber gut.